Wir beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du es bist, der Leib und Seele gesund machen kann. Dass du gestorben bist, damit wir Leben haben. Und so belebe uns auch an diesem Nachmittag durch dein Wort und deinen Geist. Amen. Heute Nachmittag lesen wir einen kurzen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Es ist eine Begebenheit, die uns den Herrn Jesus in besonders eindrücklicher Weise vor Augen stellt. Es ist die Geschichte von der Auferweckung des Jünglings von Nain. Wir sehen hier, wie Jesus Mitgefühl und Vollmacht, seine Barmherzigkeit und Stärke in unvergleichlicher Weise miteinander verbunden sind. Als ich diesen Abschnitt diese Tage gelesen hatte, da hat es mich sehr bewegt, wie trostreich hier der Fürst des Lebens dem Zug des Todes entgegentritt. Darum betrachten wir heute einmal außerhalb der Predigtserien dieses Wunder Jesu unter dem Titel Trost des Lebens. Trost des Lebens. Wir lesen Lukas Evangelium Kapitel 7, die Verse 11 bis 17. Und es geschah bald darauf, dass er, das ist Jesus, in eine Stadt ging, genannt Nain. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihm seiner Mutter, alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Jesus, er spricht in unserem Predigtext nur zwei kurze Sätze. Es sind nur zwei kurze Sätze. Aber diese beiden Aussagen Jesu, sie sollen uns als Gliederung dienen, weil es die beiden Hauptpunkte der Geschichte aufzeigt. Erster Ausspruch, den Jesus tätigt, ist, weine nicht. Weine nicht. Wir sehen hier einen Trauerzug. Lukas berichtet um die Situation hier, uns diese Situation hier in ganz wenigen Worten eigentlich und dennoch sehr lebhaft und ergreifend. Auf der Straße zu der Stadt Nain, nur kurz vor dem Stadttor, da treffen zwei große Menschenzüge auf merkwürdige Weise aufeinander. Jesus reiste aus Kapernaum in Galiläa in Richtung Süden, Richtung Jerusalem. Und etwas südlich von Nazareth, da wird diese Stadt Nain vermutet, die sonst nicht nochmal in der Bibel vorkommt. Jesus folgten seine 12 Jünger, die er berufen hatte, und außerdem eine große Volksmenge. Es war eine große Gruppe, die mit ihm entlang zog. Und als er gerade in diese Stadt hineingehen wollte, mit diesem großen Menschenzug, als sie so kurz vor der Stadt, vor dem Stadttor sind, da kommt ihnen ein anderer großer Menschenzug direkt entgegen. Sie gehen gerade in einer langen Reihe aus der Stadt hinaus. Sie gehen in die entgegengesetzte Richtung. Doch hier, kurz vor dem Tor, da treffen sie aufeinander. Und es kommt zu einem Stillstand. Es kommt zu einem Moment der Stille. Es ist eine merkwürdige Begegnung, dieser Menschenzug. Der hinauskommt, ist von besonderer Traurigkeit. Es ist ein Trauerzug. Ein Toter wird auf einer Bahre, auf einer Liege für das Begräbnis hinausgetragen. Und es ist nicht ein Tod irgendeines altersschwachen und lebenssatten Urgroßvaters, der im Kreise seiner Enkel und Urenkel eingeschlafen ist. Nein, es ist ein frühzeitig verstorbenes Kind. Ein Jüngling, ein junger Mann. Und darüber hinaus ist es auch noch das einzige Kind der Mutter, die weinend vor der Bahre schreitet. Und als wäre das noch nicht genug, ist es nicht der erste schwere Verlust für diese Frau. Sie ist auch eine Witwe. Sie ist eine Witwe. Sie ging schon einmal einem Trauerzug voran. Dieser Trauerzug, er ist so betrübend, so traurig, dass die ganze Stadt entweder aus Mitgefühl oder vielleicht auch aus Neugierde mit hinausläuft, dieser Bahre des Toten hinterher. Es ist eine Situation größtmöglicher Traurigkeit und Betroffenheit. Eine Witwe, sie verliert ihren einzigen Sohn im Kindesalter. So ein schrecklicher Schlag, so ein dramatischer Einschnitt in das Leben. Und sie ziehen alle hinaus in diesem Zug des Todes und nur kurz vor dem Tor, da treffen sie auf den Fürst des Lebens. Und Lukas berichtet uns von den tiefen Empfindungen des Herrn. Vers 13 lesen wir, und als der Herr sie sah, da wurde er innerlich bewegt über sie. Jesus ist tief ergriffen von diesem Trauerzug, von diesem Todeszug, der ihm entgegenkommt. Diese Trauer war eine rechtmäßige Trauer. Eine nachvollziehbare, eine angemessene Trauer. Hier trägt eine Witwe ihren einzigen Sohn zu Grabe. Und damit ist alles im Leben scheinbar verloren. Kein Versorger, keine Familie, keine Nachkommen, kein bleibender Erbteil, keine Lebenshilfe, keine Altershilfe, keine Hoffnung, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft. Schreckliche Situation. Ja, es ist eine rechtmäßige Trauer. Die Mutter, sie weint bitterlich, sie weint hoffnungslos, sie weint voller Schmerz über ihren Verlust und über ihr eigenes Elend. Es ist ein Zug des Todes, der aus der Stadt Nain hinausführt. Es ist eine rechtmäßige Trauer. Und ja, es gibt auch unrechte Trauer. Eine stolze Wut über, wenn dir eine unverdiente Freude oder einen Komfort, den du liebgewonnen hast, einfach genommen wird. Erinnert ihr euch an den Propheten Jona? Er erfreute sich über eine Pflanze, die der Herr erweckte, aufwachsen ließ, und er erfreute sich über den Schatten dieser Pflanze. Und als sie einging, da wurde er zornig und trauerte um diese Pflanze mehr als um eine ganze Stadt, über die das Gericht ausgesprochen wurde. Es war eine unrechte Trauer, und Gott ermahnt Jona, dass seine Trauer nicht richtig ist. Es gibt eine falsche, es gibt eine verkehrte, ja eine sündige Trauer. Es gibt ganze Trauerzüge in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, wo Menschen etwas beklagen, einen Verlust, einen Mangel, obwohl sie keinen Grund haben, darüber zu klagen. Es ist Klagen und Trauern auf höchstem Niveau, mit einem Anspruchsdenken, was Gott einem alles tun muss, was wir alles verdient hätten. Und wir trauern über jeden Verzicht. Aber ja, es gibt rechtmäßige Trauer, auch in unserem Leben. in dieser Zeit rechtmäßige Trauer. Und das nicht nur im Angesicht des Todes, das nicht nur bei dem Begräbnis der eigenen Kinder, sondern vor allem, wenn du erkennst, was die Ursache des Todes in dieser Welt ist. Der Tod eines alten und lebenssatten Urgroßvaters, der auf den Kissen in den Tod sinkt, genauso wie der Tod eines jungen Mannes, der durch einen Unfall so schrecklich und unvermittelt aus der Blüte des Lebens gerissen wird. Es führt beides zurück auf diese eine Ursache des Todes in dieser Welt. Und das ist die Sünde. Die Sünde der Menschheit, die Sünde von uns Menschen gegenüber einem heiligen und gerechten Gott, der alles geschaffen hat. Und jede Form des Schmerzes, jede Form der Trauer, der Verzagtheit, des Verlustes, des Mangels, es ist eine Folge davon, dass diese Welt gefallen ist. Sünde ist die Bahre, die den Tod trägt. Und jede Beerdigung sollte uns fühlen lassen und daran erinnern, wie schrecklich die Konsequenzen der Sünde sind. Da, wo der Tod das Leben und die Beziehung des Lebens auseinanderreißt. Das ist das Wesen der Sünde. Es trennt und reißt auseinander den Menschen von Gott, der Quelle des Lebens, aber auch all die Beziehungen des Menschen. Es zerstört, trennt. Und geistig gesprochen geht die ganze Menschheit in einem riesigen Zug der Trauer und des Todes hinaus aus der Stadt des Lebens. Das können wir uns bildlich vorstellen, oder? Ja, die ganze Menschheit, sie zieht auf einem langen Trauermarsch, auf einen Todesmarsch hinaus aus der Stadt des Lebens, hinaus. Nein heißt übrigens lieblich oder schön. Seit Adam und Eva aus dem Garten der Wonne hinauszogen, sind wir alle Teil dieses großen Todesmarsches hinaus aus der lieblichen Schönheit, der Unschuld und der friedlichen Gemeinschaft mit Gott. Und in Richtung des Verderbens, in Richtung des Todes, in all seinen Facetten. Und das ist ein Grund der Trauer, ja, rechtmäßige Trauer. Eine Trauer über die Gefallenheit dieser Welt. Eine Trauer über das Wesen der Sünde, über die Trennung, die verursacht wird. Über diese hässliche Fratze, die Sünde in diese Welt gebracht hat. Und diese fatale Richtung, in die Sünde uns Menschen führt. Kennst du diese Trauer? Kennst du diese Trauer über deine eigene Sünde? Jakobus 4, Vers 8, da schreibt er: Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen, fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen sollte sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn. Es ist eine rechtmäßige Trauer, die Jakobus hier verlangt. Eine Trauer über die eigene Sünde. Eine Trauer über das Wesen der Sünde. Und wisst ihr, wenn in der Bibel der größte Schmerz und die stärkste Trauer beschrieben wird, dann finden wir es in diesen Formulierungen wie in Jeremia 6, Vers 26. Tochter meines Volkes, gürte dir Sacktuch um und wälze dich in Asche und trauere, und hört einmal, wie um den einzigen Sohn. Trauere wie um den einzigen Sohn. Stimme bittere Klage an, denn plötzlich wird der Verwüster über uns kommen. Da, wo wir dem Gericht gegen der Sünde, dem Gericht Gottes gegenüber unserer eigenen Sünde entgegengestellt werden. Da ist die einzig rechtmäßige Reaktion: Trauere, weine, fühl dein Elend. Als würdest du deinen einzigen Sohn zum Grabe tragen. So schwerwiegend und so fatal ist die Sünde in unserem Leben. einzig rechtmäßiger Ausdruck davon ist Trauer, Betrübnis, Betroffenheit, Zerschlagenheit. Ihr Sünder weint und trauert über die Sünden in eurem Leben und diese schrecklichen Konsequenzen, die es für euch und euer Umfeld mit sich bringt. Und nun, diese Mutter, die hier diesem toten Zug vorangeht. Sie weint aus rechtmäßiger, aus nachvollziehbarer Trauer. Und ihr, die ihr wisst, bitterlich zu weinen, tritt Jesus entgegen, genauso wie dieser Mutter. Diese Mutter, sie weint, sie trauert. Sie hat einen schrecklichen Verlust erlitten. Und es heißt, Jesus ist innerlich bewegt über sie. Eine der schönsten Beschreibungen. Jesus ist innerlich bewegt über sie. Der Herr sah sie. Nun, die Augen Jesu blicken tiefer, als wir je schauen könnten. Jesus sah nicht nur ihre Tränen, er sah ihren Schmerz und er sah ihr Herz. Er wusste, wer sie war und er wusste um all die Umstände ihrer Verzagtheit. Und er sah sie und er war innerlich bewegt über sie. Und obwohl er nicht gefragt wurde, weder von seinen Jüngern, noch von der trauernden Mutter selbst oder auch von den anderen Menschen, die mit ihr gingen. Niemand hat Jesus gebeten, aber Jesus, er tritt ihr entgegen. Warum? Aus Mitleid, aus Barmherzigkeit. Er sieht sie in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Verzagtheit, in ihrer Trauer, in ihrem Elend, in ihrer Traurigkeit. Und er tritt ihr entgegen. Einfach aufgrund seines tiefen Mitleids und seiner Anteilnahme. Weil er innerlich bewegt ist. Vielleicht kannte sie noch gar nichts von ihm. Vielleicht hat sie noch nie von ihm gehört. Vielleicht wusste sie nichts von seinen Wundern. Aber er tritt ihr entgegen. Doch seine Aussage ist sehr befremdend. Weine nicht. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was das für ein Trostwort sein soll? Weine nicht. Kann man denn einer trauernden Mutter auf der Beerdigung ihres Sohnes anweisen, mit dem Weinen aufzuhören? Weine nicht. Sie hatte doch rechtmäßigen Grund zur Trauer. Nun, ich kann einem Kind sagen, weine nicht, wenn ich dem Kind irgendwie ein Buch wegnehme, was es gar nicht greifen sollte. Und es weint aufgrund von einer falschen Motivation. Hör auf zu weinen. Du hattest nicht das Recht, dieses zu nehmen. Aber hier, einer Mutter, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt, tritt Jesus entgegen. Und Lukas betont, er war innerlich bewegt, er hatte Mitleid, er hatte Erbarmen, er hatte Barmherzigkeit und er tritt ihr entgegen und sagt, weine nicht. Und an den Umständen hat sich doch auch gar nichts verändert, oder? Wie kann denn Jesus so mit diesen Worten dieser armen Witwe entgegentreten? Der Sohn, er liegt immer noch tot auf der Bahre, eingehüllt in Leichentücher. Nun, Jesus verbietet ihr natürlich nicht diese Gefühlsregungen, die so nachvollziehbar sind. Jesus selbst weinte einst am Grab eines Freundes, Lazarus. Aber er ruft sie mit seinem Wort auf. Er ruft sie auf, ihn zu betrachten. Einmal die Tränen aus den Augen zu wischen und zu schauen, wer ist hier vor mir. Weine nicht. Denn ja, es hat sich etwas verändert. Jesu Worte wären in jedem anderen Mund eine unpassende Form, einer trauernden Mutter zu begegnen. Kommt nicht auf die Idee, bei einer Beerdigung so zu versuchen, einen Elternteil zu trösten. Aber weil Jesus es spricht, ist es ein Trostwort. Er sprach zu ihr: Weine nicht, denn ja, es hat sich etwas verändert. Jesus ist nun da. Schau auf mich. Du kannst aufhören zu weinen. Ich bin da. Weine nicht, es hat sich etwas verändert. Ich bin jetzt da, ich stehe dir zur Seite, ich bin hier in deiner Not. Weine nicht, arme Frau. Der Herr selbst hat deine Not gesehen. Er hat dein Klagen gehört. Noch bevor du im Glauben zu ihm getreten bist, hat er dein Leiden gesehen und er ist da. Weine nicht. Jesus ist da. Und gleichzeitig ist Jesu Wort ein Vorzeichen. Weine nicht, arme Frau, schau, was ich nun tun werde. Weine nicht, es soll eine Erwartung schüren. Es soll erkennen lassen, was der Herr jetzt wirkt. Jesu Worte sind gegenwärtiger Trost, aber auch ein Versprechen für das, was kommt. Wenn du heute trauerst, wenn du trauerst über die leidvollen Umstände deines Lebens, blicke auf Jesus. Blicke auf Jesus, der dich kennt, der weiß um deine Umstände und der dir in seinem Wort und durch seinen Geist nahe kommt. Und vor allem, wenn du erkennst, die Grundlage auch dieser leidvollen Umstände ist letzten Endes die Sünde, die Gefallenheit dieser Welt, dieser Fluch über der Menschheit, der durch die Sünde hindurchgedrungen ist, die uns entfernt hat von Gott, der Quelle des Lebens, von der wahren Schönheit und der wahren Freude. Blicke auf Jesus, der kommt und zeigt: Ich bin hier. Und ja, wenn du trauerst über die Sünde, über die falschen Begierden in deinem Leben, in deinem Herzen, wenn du weinst über dein eigenes Herz, das sich viel zu oft an dem freut, worüber du eigentlich trauern solltest, und viel zu oft trauert, wofür du keine Träne vergeuden solltest. Blicke auf Jesus, hör auf sein Wort, weine nicht mehr. Jesus spricht nicht zu denen, die nicht weinen. Sie sollen nicht weinen. Nein, zu denen, die nicht weinen, spricht er: Weine. Aber zu denen, die da weinen und die ihr Schmerz fühlen und die wissen um ihre Sünde und all die Not in ihrem Leben, zu denen kommt Jesus, die zerschlagenen und zerbrochenen Herzen sind. Und zu denen kommt er mit dem Trost, den nur er geben kann: Weine nicht. Ich bin da. Der einzige rechtmäßige Trost auf die rechtmäßige Trauer in diesem Leben, in all seinen Facetten, ist die Gegenwart Jesu. Ist da, wo Jesus hinzutritt. Und da, wo Jesus dir begegnet und in Gnade und Erbarmen dir zur Seite tritt, da spricht er dir zu: Weine nicht, ich bin da. Weine nicht, ich kümmere mich. Weine nicht, ich werde dir beistehen. Jesus ist es, der in Ewigkeit die Trauer in Freude verwandeln kann, die Bitterkeit in jubelnden Frieden umkehren kann. Und darum spricht er zu dieser Witwe in diesem Trauerzug, in diesem Todeszug: Weine nicht. Denn bei Jesus ist Hoffnung. Weine nicht, denn bei Jesus allein ist ewiger Trost. Und die zweite Aussage, die er tätigt, ist: Jüngling, steh auf. Und diese Aussage, sie ist fast noch merkwürdiger als die erste, oder? Man muss schon sagen, einer trauernden Witwe zu sagen, weine nicht, ist schon merkwürdig, aber zu einem Toten zu sagen, Jüngling, ich sage dir, steh auf, nun das übertrifft sogar noch die Befremdheit. Das ist doch überaus sonderbar. Jesus, er rührt die Totenbahre an, auf der dieser Leichnam, dieser junge Mann zum Grab getragen wird, zum Friedhof getragen wird. Und augenblicklich bleiben die Träger dieser Bahre stehen. Und er spricht zu dem Jungen. Und dieser Junge wird lebendig. Und in diesen wenigen Worten, Jüngling, ich sage dir, steh auf. In diesen wenigen Worten zeigt sich die Fülle der Macht Jesu. Wo er eingreift, muss alles in Ehrfurcht und Erwartung innehalten, stillehalten. Und wo er spricht, da bleibt nicht einmal das Totenreich taub. Jesu Wort ist ein Wort des Lebens. Er hat eine Kraft in sich selbst, welches Leben schafft und Leben weckt. Jesus ist Herr über Lebende und Tote. Auf seine Berührung hin bleiben die Träger stehen und auf sein Wort hin wird ein Toter wach, wird ein Toter lebendig. Er ist es, der diesen Todeszug zum Stillstand bringt und dem Werk des Todes ein Ende bereitet. Der Junge lebt. Er, der tot war, wird wieder lebendig. Jesu Worte dringen selbst zu dem Toten und sie machen lebendig. Was wir hier tatsächlich vereinzelt nur in den Evangelien lesen, es ist vor allem ein Anzeichen dafür, dass Jesus die Kraft hat, den Fluch des Todes, der die Sünde in diese Welt, der mit der Sünde in die Welt gekommen ist, zu besiegen. Er ist Herr selbst über den Tod. In Johannes 5, da sagt Jesus selbst, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Er spricht hier von geistlich Toten, die lebendig werden durch das Evangelium, durch die Predigt des Wortes Gottes. Und darum heißt es in Epheser 5, Vers 14, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Jesus ist Herr über Leben und Tod. Er ist der Fürst des Lebens. Und wen er durch sein Wort ergreift, den reißt er aus dem Tod ins Leben. Aus der Verdammnis heraus in das Himmelreich Gottes. Wenn du das Leben in Gemeinschaft mit Gott nicht kennst, dann nimm dir dieses Wort zu Herzen. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Steh auf von deinen Verstrickungen der Sünde. Steh auf von deinem verdorbenen Herzen, von deinem Sündenschlaf. Junge Frau, ich sage dir, steh auf. Lass nicht zu, dass die falschen Begierden deines Herzens die Bahre sind, auf der du zum Grab getragen wirst. Da ist einer, der hat Macht, dir Leben zu schenken, Freude zu schenken, Erfüllung zu schenken, Frieden zu schenken, Gemeinschaft zu schenken, wie niemand sonst. Jüngling, ich sage dir, steh auf aus dem Betrug deines eigenen Herzens, aus der Knechtschaft des Teufels, aus der Herrschaft des Totenreiches. Steh auf im Glauben an Christus. Und wenn Jesus durch die Bibel zu dir spricht, dann empfängst du neues Leben. Leben in Versöhnung und geistlicher Gemeinschaft mit Gott. Leben heißt, Gott zu kennen und mit ihm zu leben. Nun, warum hat Jesus die Macht des Lebens? Warum hat er diese Macht, diese Vollmacht, ins Leben zu wecken? Leben zu schaffen, Leben zu erneuern, das Tote zum Leben zu erwecken. Nun wisst ihr, er legte seine Hände nicht nur auf die Holzbahre des jungen Mannes. Wenig später legte er seine Hände um einen Holzstamm und trug ihn nach Golgatha. Und er legte seine Hände an den Fluch des Todes. Er wurde selbst von Gott zur Sünde und zum Fluch gemacht, indem er an dem Holz hing. Zum Mann des Todes gemacht, der geopfert wurde als Strafe für die Schuld von uns Sündern. Er ist unser Stellvertreter geworden. Er selbst hat sich auf das Holz begeben und hat all unsere Schuld mit auf das Holz getragen. Er hat nicht nur die Totenbahre angerührt, er hat sich selbst auf das Holz gelegt, um geopfert zu werden. Sein vollkommenes und heiliges und gerechtes Leben. Er wurde durchbohrt um unsertwillen und durch seinen Tod am Kreuz besiegte er den Tod. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Auferstanden aus dem Toten. Das Totenreich konnte ihn nicht halten. Es ist eine geschichtliche Tatsache, die historisch glaubwürdig erwiesen ist. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden und er verspricht jedem, der an ihn glaubt, ewiges Leben. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und am Tag des letzten Gerichts, wo er wiederkommen wird, da wird er alle aufrufen und denen, die zu ihm gehören, wird er sagen, Jüngling und junge Frau, alter Mann und alte Frau, alle, die da glauben, steht auf und erbt das Reich des Vaters. Höre das Wort vom Kreuz, das Wort von Jesus, das Wort des Lebens. Wer da glaubt, der bleibt nicht im Tod, sondern geht vom Tod ins Leben über, ins ewige Leben. Jesu Wort ist ein Wort des Lebens. Und wir finden hier auch diesen Hinweis des Lebens. Jesus war kein Trickbetrüger. Er war kein Scharlatan. Dieser junge Mann, er war wirklich lebendig. Da hat sich nicht nur irgendjemand eingebildet, er hätte ein Zucken gesehen des kleinen Zehes oder sowas. Dieser junge Mann ist lebendig geworden. Er setzte sich auf und er fing an zu sprechen. Es gab glaubwürdige Hinweise des Lebens, welches Jesus schenkt. Und wir können uns vorstellen, dieser Trauerzug, er änderte seine Richtung. Warum? Nun, sie ging nicht mehr zur Todesstätte. Nein, der Junge lebt. Und darum kehrten sie um. Im Staunen und in Freude. Und gingen mit Jesus und seinen Jüngern hinein durch das Tor in die Stadt. Nun, so wird es doch gewesen sein, oder? Was brauchen sie jetzt noch? Zum Friedhof zu gehen. Der Junge lebt. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wer glaubt und ist nicht mehr geistlich tot. Er ist nicht mehr tot in Sünden und Gottesferne, sondern der Herr richtet ihn auf. Und hier ist eine neue Kraft, eine neue Haltung im Leben, eine neue Richtung im Leben. Vor allem eine Aufrichtigkeit. Eine Aufrichtigkeit im Sündenbekenntnis. Wo Gott Leben schenkt, da überführt er von Sünde. Eine Aufrichtigkeit. Jemand setzt sich auf und versucht nicht mehr nur durch eigene Betrügereien, sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern hier ist eine Aufrichtigkeit im Leben, eine Haltung im Leben. Aber er ist auch bereit zu sprechen, nämlich zu zeugen von Christus. Er bleibt nicht länger liegen in Trägheit und falscher Sicherheit, sondern er wird aktiv, er wird zuverlässig, er wird treu. Nun beweist dein Leben diese Aufrichtigkeit und beweist dein Leben dieses Zeugnis. Es ist uns nicht überliefert, was dieser junge Mann geredet hat, aber dass er geredet hat, das ist uns überliefert. Und wir wissen, was Menschen reden, die Jesus geistig zum Glauben erweckt hat. Sie reden von Jesus. Sie reden von dem Trost und von dem Leben und von der Kraft und von der Herrlichkeit und von der Hoffnung durch Jesus. Sie bezeugen seine Kraft und seine Macht über die Sünde und seinen Trost im Leben und im Sterben. Die ganze Volksmenge, sie wird von Furcht ergriffen. Wir müssen uns vor allem als eine Art Ehrfurcht vorstellen. Es ist eine Art Schrecken, ein erschreckendes Bewusstsein über diese erstaunliche Macht Gottes, das zu tun, was kein Mensch tun kann. Was den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Aber dieser Schrecken, er ist nicht verbunden mit Angst, sondern mit einem freudigen Lob. Sie verherrlichen Gott und bezeugen die Macht Jesu. Und sie nennen Jesus hier einen großen Propheten. Das war wohl das höchste Kompliment, das ihnen in den Sinn kam. Sie dachten an die Propheten Elia und Elisa. Seit denen ist kein Mensch mehr von den Toten erweckt worden. Und hier tritt Jesus an die Bahre des Todes, diesem Todeszug entgegen, und er erweckt diesen jungen Mann zum Leben. Und sie sagen, Gott hat sein Volk besucht. Und hier sprechen sie wohl besser, als ihnen selbst bewusst ist. Wenn Gott Segen oder Hilfe schenkt im Alten Testament, dann sagten die Menschen, Gott hat sein Volk endlich wieder besucht, endlich heimgesucht. Ja, im Buch Ruth heißt es nach der Hungersnot, als Gott ihnen wieder Brot schenkte, Gott hat sein Volk heimgesucht. Und sie verstanden es bildlich, oh, Gott wendet sich uns wieder zu. Doch hier in der Gegenwart Jesu Christi hat Gott leibhaftig sein Volk besucht. Gott ist Mensch geworden, um den Fluch und die Sünde der Menschen auf sich zu nehmen. Gott hat sein Volk besucht, gerade in der größten Not und in der Trauer, gerade in all unserem Scheitern. Da ist er dem Trauerzug des Todes entgegengekommen. Und hat dem ganzen Schicksal dieser Welt, dem ganzen Lebenszug, die Richtung gedreht. Ja, jeder, der an Jesus glaubt, der darf umkehren auf dem Lebensweg. Umkehren, Umkehr, Bekehrung, die Richtung ändert sich. Nun geht es nicht mehr hinaus in den ewigen Tod, sondern hinein. Zurück in die Freude des Herrn, zurück in die heilige Stadt Gottes, wo er unter seinem Volk wohnt und von wo es heißt, da wird er jede Träne abwischen. Oh, dann wird er einem jeden sagen, weine nicht. Es ist alles vorbei. Da, wo kein Tod und kein Leid mehr ist, sondern ewige Freude am Herrn, weine nicht länger. Steh auf und folge Jesus, dem Fürst des Lebens. Amen. Unser Herr und Gott, wir preisen dich dafür, dass in dir wahrhaftiger und ewiger Trost ist. Ja, und wir bekennen dir erneut, wir haben dich so nötig. Herr, du siehst nicht nur unsere Tränen, du kennst auch unser Herz. Du weißt, Herr, wo wir betrübt sind von unserer eigenen Schuld, Wo wir sehen, Herr, unser eigenes Scheitern. Wie oft wir versagen, Herr. Und wie sehr wir uns sehnen nach deinem Reich, wo du alles neu machst. Wir bitten dich, tritt uns entgegen, Herr. In deiner Gegenwart, in deinem Trost, aber auch in deiner auferweckenden Kraft. Hilf uns, Herr, den Kampf gegen die Sünde nicht in unserer Kraft, aber in deiner Kraft und in deiner Gnade anzugehen. Und Herr, da wo wir trauern über die Umstände in diesem Leben, über Verwandte, die wie auf einer Totenbahre im Unglauben einherschreiten, über Mangel und Not und Elend, über Hoffnungslosigkeit, über Verlust in diesem Leben. Herr, bitte tritt uns entgegen. Lass uns erkennen, Herr, dass du innerlich bewegt bist über die Deinen, dass du besorgt bist um die Deinen und wir all unsere Sorgen auf dich werfen können, der du besorgt bist um uns. Sprich doch zu uns dein Wort. Weine nicht. Und Herr, über all jene, die dich nicht kennen, bitten wir dich, sprich dein Wort des Lebens. Junger Mann, junge Frau, steh auf. Du allein kannst Glauben wecken, neues Leben schenken. Gebrauche doch dein Wort, Herr, um zu den Herzen der Toten zu sprechen und Leben zu schaffen. Sprich zum Tal der dürren Knochen, dass sie leben sollen. Herr, so befehlen wir uns dir an, uns und unsere Lieben. Wir befehlen uns dir an. Schenke uns, Herr, dass wir mit dieser Sicht, mit dieser Klarheit sowohl deiner Barmherzigkeit als auch deiner Macht in diese Woche hineingehen und darin große Zuversicht haben, dass du uns in eine neue Richtung gestellt hast, dass wir auf ein neues Ziel zugehen, dass bei aller Gefallenheit dieser Welt wir in einem Zug der Freude hin zur Stadt der Wonne sind. Stell uns das vor Augen, Herr, dass du uns vorangehst, der Fürst des Lebens. Amen.